Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Wir starten in eine neue Serie, die so lang ist, dass wir sie in drei Teile geteilt haben, um euch als Gemeinden ein klein wenig Luft zum Atmen sozusagen zwischendurch zu geben. 10-mal Leben, was Gott wichtig ist, so haben wir das überschrieben. Und es geht um die 10 Gebote. Kleiner Test für euch, die 10 Gebote. Welche Gebote der 10 Gebote kennt ihr alle? Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Vater, Mutter ehren. Was war da noch? Ehebrechen soll man nicht. Keine anderen Götter haben. Feiertag heiligen. Wie bitte? Du sollst nicht begehren, genau. Kein Bildnis machen. Ich habe nicht mitgezählt. 8 haben wir. Kein Falschzeugnis, genau. Ich habe es jetzt dann doch nicht verstanden. Keine anderen Götter, das hatten wir schon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das gehört nicht zu den 10 Geboten, ist aber auch ganz wichtig. Naja, wir merken, wir haben nur 9 gefunden. Ehrlich gesagt, ich habe nicht gut genug aufgepasst, um zu merken, welches es jetzt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Das haben wir vergessen. Wir wollen uns, jetzt frage ich mal, und welches ist das Wichtigste? Du sollst deinen Nächsten wie dich selbst lieben wie dich selbst. Das sagt aber Jesus, das gehört nicht zu den 10 Geboten. Sorry. Das ist ganz wichtig, weil Jesus, dazu sage ich auch gleich was. Also, aber Ehre den Herrn nur allein. Okay, schauen wir mal. Wenn wir uns mit den Geboten beschäftigen, dann ist es ja wichtig, dass wir nicht nur überlegen, ja, was hat das für die Leute damals vor 3000 Jahren bedeutet, sondern es ist auch für uns eben wichtig, dass wir überlegen, was bedeutet es denn überhaupt für uns heute? Und bedeutet es überhaupt irgendwas für uns heute? Das finde ich wirklich wichtig und deshalb zuerst mal die Frage, gelten die 10 Gebote für uns heute noch? Unsere Welt ist ja eine völlig andere Welt als die Welt von Mose. Gott hat ja dem Mose die 10 Gebote gegeben und es ist ja heute völlig anders. Alles hat sich geändert oder fast alles. Wie sollten da ausgerechnet Gebote, die damals gegeben wurden, vor ungefähr 3000 Jahren oder noch mehr, wie sollten da diese Gebote noch gelten? Und außerdem, Leute, wir leben doch im neuen Bund. Wir leben doch mit Jesus, oder? Da hat doch das Alte Testament, die alten Gebote, haben die dann noch eine Bedeutung für uns? Gott selber verspricht schon im Propheten Jeremia, im Alten Testament, einen neuen Bund. Und als Jesus dann in die Welt kommt, als er am Kreuz für uns stirbt, da wird diese Verheißung, dieses Versprechen wirklich Realität. Durch den Tod Jesu, durch seine Auferstehung stiftet Gott diesen neuen Bund für uns, für dich und für mich. Jesus Christus bietet uns an, ganz persönlich in diesen Bund mit ihm einzutreten. Und das ist auch wichtig, dass es wirklich ganz persönlich geschieht. Nicht einfach irgendwie, ja, meine Eltern waren Christen, haben mit Jesus gelebt, jetzt mache ich es halt irgendwie auch so ein bisschen. Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern es geht wirklich um diese persönliche Entscheidung, diese persönliche Beziehung. Und wir dürfen zu Jesus kommen und mit ihm in Gemeinschaft leben. Wir dürfen erleben, dass er uns ohne jegliche Vorbedingungen liebt, dass er uns annimmt, wie wir sind, dass er uns vergibt, all das, was in unserem Leben irgendwie schiefgelaufen ist. Und wenn wir in diesen neuen Bund einwilligen, dann macht Gott uns zu seinen Kindern. Einfach, weil er das möchte. Und wir dürfen das ganz persönlich erleben, wie Gott diesen Bund mit uns eingeht, wenn wir dieses Angebot Gottes wirklich annehmen. Im Hebräerbrief wird uns dann erklärt, was dieser neue Bund nun für die Existenz des alten Bundes bedeutet. Da steht in Hebräer 8, Vers 13, indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Huiuiui, oder? Ich hätte ehrlich gesagt, ich würde mir nicht trauen, das zu sagen, dass dieser alte Bund veraltet ist, wenn es da nicht stehen würde. Aber genau das steht hier so. Was ist damit gemeint? Ist jetzt das ganze Alte Testament für uns bedeutungslos? Nein, sicher nicht. Alt und ausgedient, das meint, damit sind diese Ritual- und Zeremonialgesetze gemeint im Alten Testament. Das sind die Gesetze, die regeln, wann ein Mensch rein oder wann er unrein ist. Wann wir und wie wir vor Gott kommen können. Und diese Gesetze, die sind alt und überholt. Aber die Moralgesetze, also die Gesetze, die erklären, wie wir uns Gott und Menschen gegenüber verhalten sollen, diese Gesetze, die sind nicht alt und überholt. Gerade diese Gesetze werden im Neuen Testament ja auch wiederholt. Mit Ausnahme des Sabbatgebots werden alle Gebote der 10 Gebote im Neuen Testament in irgendeiner Form wiederholt. Und das bedeutet eben für uns, dass sie auch heute gelten, hier und jetzt. Allein in der Bergpredigt sagt Jesus 6-mal, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Und er erklärt da jedes Mal eines der Gebote. Und er schafft mit diesen Aussagen die Gebote nicht ab, sondern er legt sie aus, er aktualisiert sie, er erklärt sie, er verschärft sie sogar. Ja, es stimmt, diese ganzen zeremoniellen Regeln des Alten Testaments, diese Opferrituale und wie die Gottesdienste gefeiert werden müssen und so, die gelten nicht mehr für uns. Aus diesem Korsett sind wir befreit, weil Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Er hat deine und meine Schuld vergeben und eben uns so auch neues Leben in Gemeinschaft mit ihm geschenkt. Aber diese Moralgebote Gottes, die gelten weiterhin. Lügen, betrügen, verleumden, stehlen, hassen, rumhuren, neidisch sein, all das ist in Gottes Augen und auch gegenüber Menschen heute genauso inakzeptabel, wie das damals vor 3000 Jahren war. Von diesen moralischen Grundsätzen Gottes können wir uns nicht befreien. Diese Werte, die gelten heute auch genauso noch. Sie sind hochaktuell auch für unsere Zeit. Allerdings lesen wir im Neuen Testament, dass die 10 Gebote letztlich so etwas wie Ausführungsbestimmung für unser Leben sind. Dass sie Ausführungsbestimmung sind für Liebe, mit der wir unseren Mitmenschen begegnen sollen. In Römer 13, ab Vers 8 lesen wir, nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört. Und alle anderen Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Und jetzt kommt das, was vorhin auch schon zitiert wurde. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also auch da, Paulus greift das nochmal im Römerbrief auf. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ihr Lieben, Liebe ist die Erfüllung der Gebote. Und deshalb gibt es für uns Christen eigentlich nur noch dieses Gebot zu lieben. Denn dieses Gebot, einander zu lieben, das hat Vorrang vor allen anderen religiösen oder irgendwelchen rituellen Regeln. Wer wirklich Liebe praktiziert, der wird die Gebote Gottes ganz automatisch halten und erfüllen. Wer aber bloß Regeln befolgt oder befolgen will, der wird ganz schnell an seine Grenzen stoßen. Viele Leute meinen, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie die 10 Gebote halten. Leute, die das glauben, die meinen, sie können Gott damit beeindrucken, dass sie die 10 Gebote halten. Oder sie können Gott damit beeindrucken, dass sie irgendwie redlich leben und irgendwie nach seinen Geboten leben. Aber ihr Lieben, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Gegen eines dieser Gebote werden wir garantiert immer irgendwie verstoßen. Und ich sag mal, wenn du sagst, naja, ich habe noch niemanden umgebracht, super, aber irgendwie gelogen hast du bestimmt schon mal. Oder? Naja, will nicht abfragen. Wer Gott durch seine eigene Leistung, durch seine Religiosität beeindrucken will, wer vor ihm irgendwie glänzen will, der missbraucht letztlich diese 10 Gebote und verurteilt sich selber. Keiner kann das Gesetz in allen Punkten irgendwie halten. Das funktioniert nicht. Das werden wir nie erreichen. Und es war auch nie Gottes Absicht, dass wir dadurch, dass wir die Gebote halten, errettet werden, dass wir dadurch in den Himmel kommen. Absolut nicht. Paulus sagt an anderer Stelle nochmal ganz deutlich in Römer 3, Vers 20, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Das ist der Punkt. Die 10 Gebote haben nicht die Kraft, uns vor Gott irgendwie in ein gutes Licht zu stellen. Das funktioniert nicht. Gott hat sie uns gegeben, um uns einen Spiegel vorzuhalten, damit wir erkennen, wie wir wirklich sind, wie wir wirklich leben. Die Gebote Gottes decken unsere Defizite auf. Sie verurteilen unsere Fehltritte. Sie zeigen, dass wir eben keine sauber Männer und auch keine sauber Frauen sind. Sie zeigen, dass wir ganz, ganz dringend auf diese Gnade Gottes angewiesen sind. Das zeigen uns die 10 Gebote. In Galater 2 lesen wir, aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Hier wird es nochmal ganz, ganz klar gesagt. Frieden mit Gott finden wir nur, wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir anfangen, mit ihm zu leben, wenn wir das annehmen, was er für uns getan hat. Wenn das der Fall ist, wenn wir also in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus leben, dann haben wir natürlich auch die 10 Gebote für uns eine wichtige Bedeutung. Sie sind dann, wie schon gesagt, so eine Erklärung, so eine Durchführungsbestimmung für dieses Gebot, Gott und einander zu lieben. Okay, ich habe vorhin gefragt, was ist das erste Gebot? Naja, das wichtigste Gebot. Es ist das erste, das steht nicht umsonst als erstes da. Ja? Ich bin der Herr, dein Gott, heißt es da. Die 10 Gebote beginnen mit Gott selber. Hier stellt sich Gott vor und er macht das nicht irgendwie, sondern er stellt sich vor als dein Gott. Das meint nicht, dass jeder von uns so seinen persönlichen Gott irgendwie zusammenbasteln könnte nach seinen eigenen Vorstellungen, die er gerade so hat. Nein, ich bin der Herr, dein Gott, das bedeutet, dass Gott unser Gott sein möchte. Und ich finde es schier unfassbar, dass Gott sich damals schon im alten Bund so vorstellt. Ich bin der Herr, dein Gott. Er selber stellt diesen Bezug zu uns Menschen her. Nicht wir sind es, die ihn einfach als unseren Gott bezeichnen können. Wenn wir das machen würden, wenn wir einfach von uns aus sagen würden, naja, das ist mein Gott. So wie du sagst, das ist mein Auto oder mein Haus oder sowas. Wenn wir das machen würden, Gott gegenüber, dann wäre das anmaßend. Das stimmt einfach nicht, das funktioniert einfach nicht. Wir können Gott nicht aus unserem eigenen Entschluss, nur von uns aus, zu unserem Gott erklären. Aber Gott selber ergreift die Initiative. Er stellt sich uns vor und er bietet uns Menschen seinen Bund an, schon damals. Das steht vor den eigentlichen Geboten. Damit richten sich die 10 Gebote von Anfang an Menschen, die eben in einem Bund mit Gott leben. Und sie stehen in diesem Bund, weil Gott es so gewollt hat. Gott verpflichtet sich, im Voraus unser Gott zu sein. Er bietet Gemeinschaft an. Er stellt seine Liebe zu uns Menschen an den Anfang. Und er stellt seine Liebe zu uns Menschen noch vor unseren Gehorsam oder Ungehorsam. Darum geht es an der Stelle überhaupt nicht, ob wir Gott gehorsam oder ungehorsam sind. Es geht ihm nicht zuerst darum, dass wir in einer bestimmten Art und Weise handeln, sondern er, Gott selber, verpflichtet sich, er geht eine Verpflichtung uns gegenüber ein, ohne dass er unser Verhalten da irgendwie berücksichtigen würde. Er knüpft diese Verpflichtung seinerseits nicht an unser Verhalten. Er macht den ersten Schritt auf uns zu, bevor wir überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwie zu reagieren, irgendwie zu zeigen, ob wir das verdient haben oder ob wir es nicht verdient haben. Und noch was fällt auf. Da steht, ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt nicht, na, ich war der Herr, dein Gott. Er sagt nicht, ich werde der Herr, dein Gott sein, wenn du dies oder jenes tust. Nein, tut er nicht. Er sagt einfach, ich bin der Herr, dein Gott. An dieser Aussage ist kein Verfallsdatum dran. Und es ist auch nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Er sagt einfach, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann geht es noch weiter. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Gott stellt sich als der handelnde Gott vor und er macht sich damit erfahrbar und auch überprüfbar. Gott schwebt nicht einfach so irgendwie über allem drüber, so als irgendeine mystische Kraft oder sowas. Er schaut auch nicht auf uns herab oder überlässt uns unserem Schicksal oder so. Nein, Gott handelt wirklich. Dieses Handeln Gottes hatten die Israeliten damals ganz konkret erlebt. Sie wussten, Gott war es, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Gott war es, der uns aus dieser Sklaverei dort in Ägypten herausgeholt hat, der uns befreit hat. Ihnen war klar, dass sie diese Freiheit nicht dem Mose verdanken, dass sie auch nicht seinen tollen politischen Fähigkeiten oder seiner genialen Führungspersönlichkeit diese Freiheit zu verdanken haben. Nein, ihnen war klar, Gott hat eingegriffen. Er hat uns aus Ägypten rausgeholt und deswegen dürfen wir jetzt in Freiheit leben. Und auch da merken wir wieder, dass Gott nicht zuerst Gebote gibt und dann abwartet, wie wir Menschen uns verhalten und dann vielleicht auch irgendwie handelt. Nein, auch hier ist es so, dass Gott zuerst handelt. Er befreit zuerst dieses Volk und erst dann kommen die Gebote hinterher. Und auch in unserem Leben ist es so, dass Gott zuerst handelt, immer wieder. Er tut es übrigens lange, bevor wir irgendeine Chance haben, darauf zu reagieren, das irgendwie anzunehmen, das zu schätzen, das zu erwidern oder abzulehnen. Gott handelt in unserem Leben einfach, weil er es möchte, weil er sich uns zeigen möchte und weil er dir und mir Gutes tun möchte, weil er uns liebt. Einfach, weil er es will. Und ich bin sicher, ganz viele von uns könnten an dieser Stelle erzählen, was sie alles mit Gott erlebt haben, auch schon bevor wir eben überhaupt angefangen haben, nach Gott zu fragen. Ich muss gleich in die Synod Church, deshalb kann ich jetzt nicht hier eine Zeugnisrunde rein einläuten. Könnt ihr vielleicht nachher noch machen, keine Ahnung, ob ihr das wollt oder nicht. Aber nach dieser Selbstvorstellung Gottes folgt nun noch eine erste konkrete Aufforderung. Also es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und dann kommt's, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Leute, Gott duldet keine Konkurrenz. Gott will absolute Exklusivität. In einer Umwelt damals, in der es für alles und jedes irgendeine Gottheit gab, sagt Gott plötzlich, nur ich allein bin der wirkliche Gott. In einer Kultur, in der eine Vielzahl von unterschiedlichen Götzen verehrt und angebetet wurde, sagt Gott, ich will absolute Loyalität. Und ich weiß nicht, ob euch auffällt, Gott leugnet an dieser Stelle nicht, dass es irgendwelche Gottheiten oder Götzen, eingebildete Figuren, was auch immer da geben könnte. Aber er macht klar, dass die Verherrlichung oder Anbetung von solchen Figuren, Götzen, irgendwas, dass das Gott beleidigt, und zwar in massiver Art und Weise. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Statt neben mir könnte man auch übersetzen im Widerspruch zu mir oder mir ins Angesicht oder mir entgegen. Das bedeutet, da ist etwas, was Gott entgegensteht und das er auch wahrnimmt, natürlich. Gott ist ja nicht blind. Er ist nicht taub, dass er nicht bemerken würde, was da abläuft und an welche Dinge wir oder Figuren oder was auch immer wir unser Herz hängen, was wir an seine Stelle setzen. Es können Dinge sein, das können Menschen sein, es können wirkliche Götzen sein, aber in jedem Fall steht es Gott entgegen. Da ist etwas, was Gott entgegensteht, und Gott weiß, was da passiert. Wir können einen Umgang mit irgendwelchen Götzen, egal was es sein mag, nicht vor Gott verbergen. Er sieht in unser Herz hinein und er weiß, was in uns vorgeht. Er weiß, was uns wirklich wichtig ist. Und ich sag's nochmal, Gott duldet keine Konkurrenz, oder ich sag's nochmal anders, Gott duldet keine Dreiecksbeziehung. Er möchte eine Zweierbeziehung mit dir, nicht irgendwas noch daneben, ja? Das funktioniert nicht. Er allein ist der wahre Gott, und deshalb verdient auch nur er alle Verehrung und Anbetung von uns. Wie gesagt, ich habe gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Ja, es ist das erste. Es steht aus gutem Grunde an erster Stelle. Es hat absoluten Vorrang. Gott selber den ersten Platz in unserem Leben einzuräumen, das hat die größte Bedeutung für unser Leben. Deshalb ist dieses Gebot so wichtig. Aber wie macht man das denn? Wie kriegt man das denn hin, dass ja Gott wirklich an erster Stelle steht? Und wie merke ich das denn, wenn das nicht so ist? Wie sieht es praktisch aus? Ich will mit euch ein paar Kriterien anschauen, und das ist keine vollständige Liste irgendwie, sondern nur ein paar Dinge, an denen wir prüfen können, ja, wo stehe ich denn? Wie lebe ich denn? Die erste Frage ist, womit verbringe ich meine Zeit? Was mir wichtig ist, das wird immer im Vordergrund stehen. Für Dinge, die mir wichtig sind, habe ich garantiert Zeit. Oder ich mache mir die Zeit dafür frei, das ist einfach so. Deshalb schau in deinen Terminkalender und du weißt, was bei dir Nummer eins ist. Dein Terminkalender gibt dir da unweigerlich und untrüglich Aufschluss, was dir wirklich wichtig ist, was dir wirklich am Herzen liegt. Wenn Gott mir wirklich wichtig ist, dann wird sich das in meinem Terminkalender zeigen. Dann werde ich Zeit mit ihm verbringen und ich werde mir auch immer wieder Zeit für ihn reservieren, Zeit für ihn nehmen. Wir lesen von Jesus zum Beispiel immer wieder, dass er trotz seines vollen Terminkalenders, naja, Jesus hat wahrscheinlich noch nicht irgendwie tatsächlich seine Termine aufgeschrieben, also weiß ich jedenfalls nicht, keine Ahnung, vielleicht ja doch, aber Jesus hatte unglaublich viel zu tun und trotzdem hat er sich immer wieder die Zeit genommen, einfach die Beziehung zu seinem himmlischen Vater zu pflegen, Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu suchen. Wisst ihr, letztlich ist unsere Zeit mit Gott keine Frage, ob wir Zeit dafür haben, sondern eben, wie wichtig uns dieser Termin mit Gott ist. Das ist die erste Frage. Womit verbringe ich meine Zeit? Die zweite Frage ist, was sind unsere Beziehungen? Wer sind meine Freunde? Wie? Hat Gott was zu sagen bei der Wahl meiner Freunde? Muss ich ihn da mitreden lassen? Meine Freunde werden mein Denken, meine Denkweise beeinflussen. Mein Umfeld wird meine Einstellung prägen. Das ist einfach so. Das bedeutet nicht, dass wir uns total abschotten sollen und dass wir nur noch mit den Geschwistern aus der Gemeinde irgendwie Umgang haben sollen. Das bedeutet es nicht. Aber die Frage ist an dieser Stelle, von wem lasse ich mich prägen? Wer sind meine Vorbilder? An welchen Leuten orientiere ich mich? Hat Gott ein Mitspracherecht, wenn du deine Freunde aussuchst? Hat Gott ein Mitspracherecht, wer in dein Leben hineinsprechen darf und wer nicht? Dritte Frage zum Check-up, was für uns wirklich wichtig ist: Wofür gebe ich mein Geld aus? Heißes Thema, ich weiß. Wie verwendest du dein Geld? Wenn du es nicht weißt, führe mal über einen gewissen Zeitraum einfach so eine Art Kassenbuch. Schreib mal deine Ausgaben auf und dann wirst du ganz schnell sehen, was dir wirklich wichtig ist, wo dein Herz schlägt. Gott will bei deinen Finanzen mitreden. Er will das, weil Geld, Zeit und damit auch Leben repräsentiert. Ja, du brauchst ja, du opferst ja Zeit, um dein Geld zu verdienen. Das hat ja was damit zu tun. Gott will bei deinen Finanzen mitreden. Wenn Gott die Hauptsache in unserem Leben ist, dann wird es immer auch den Umgang mit unseren Finanzen beeinflussen. Nächste Frage: Wie gehe ich mit Krisen um? Ihr Lieben, niemandem von uns bleiben bittere Erfahrungen erspart. Gott hat uns nicht versprochen, dass in unserem Leben immer nur eitel Sonnenschein ist. Jeder Mensch erlebt auch schwierige Zeiten und Krisen. Aber an wen wenden wir uns, wenn es schwierig wird in unserem Leben? Bei wem suchen wir Trost? Von wem erwarten wir Zuspruch? Von wem erhoffen wir uns Hilfe? Wenn wir in Zeiten der Krise zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten, um Trost und Ermutigung bei ihm suchen, dann zeigen wir auch damit, dass er unser persönlicher Herr und Gott ist. Und dann die letzte Frage, die ich uns mitgebracht habe: Wohin gehen meine Gedanken? Was nimmt meine Gedanken in Beschlag? Woran erkennst du, wenn du einfach ein bisschen Zeit hast und du innerlich zur Ruhe kommst? Wohin schweifen deine Gedanken ganz automatisch, wenn du ihnen mal freien Lauf lässt? Beim Joggen, beim Autofahren oder irgendwie so. Unsere Gedanken sind so wie die Kompassnadel in einem Kompass. Sie können sich im Laufe eines Tages auf ganz unterschiedliche Dinge ausrichten. Aber wenn wir zur Ruhe kommen, dann werden sie sich auf die Dinge ausrichten, die uns wirklich wichtig sind. Worauf richten sich deine Gedanken aus, wenn du zur Ruhe kommst? Auf deine Arbeit? Auf deine Freunde? Auf deinen Partner? Oder auf den Partner, den du nicht hast? Auf sportliche Leistung? Auf das Traumhaus, was du so gerne hättest? Auf Finanzen, die du dir so sehr wünschst? Auf irgendeinen Erfolg? Auf Freizeit? Auf Vergnügen? Auf was? Bitte nimm dir Zeit, immer mal wieder über diese Fragen nachzudenken. Deine Antwort wird zeigen, was die Götter in deinem Leben sind, wer die Götter in deinem Leben sind. Das erste Gebot spricht von diesem Absolutheitsanspruch Gottes. Das bedeutet, es geht um Prioritäten. Es geht um unsere Nummer eins. Und Gott will die Nummer eins in deinem und in meinem Leben sein. Gott will sich nicht zufrieden geben damit, dass er auf dem Beifahrersitz unseres Lebens sitzt oder vielleicht sogar auf dem Rücksitz oder im Kofferraum Platz nehmen soll. Wenn Gott wirklich Gott ist in deinem Leben, dann hat er auch das Recht, auf dem Fahrersitz zu sitzen, das Steuer deines Lebens wirklich in der Hand zu haben. Und wenn das passiert, dann wird es unweigerlich Folgen haben in deinem Leben. wird nicht ohne Folgen bleiben. Kannst du ganz sicher sein. Diese 5 Fragen, die ich euch gezeigt habe, die werden da eine Orientierung geben. Ich lade dich heute ein, deinem Leben wirklich eine neue Nummer 1 zu geben oder das zumindest zu überprüfen, ob Gott selber diese Nummer 1 ist. Ich lade dich ein zu einem Leben in dieser Gemeinschaft mit Gott, zu einem Leben im Bund mit ihm. Willst du das? Wird nicht ohne Konsequenzen bleiben, wie gesagt. Jesus will in unser Leben hineinkommen. Er will unser bester Freund sein. Er will uns neues Leben schenken. Und vielleicht merkst du, dass du ziemlich weit weg bist von Gott an diesem Morgen. Dann lade ich dich ein, dass du zu ihm zurückkommst, ihn wieder neu zur Nummer 1 machst. Vielleicht merkst du, dass du bisher nie verstanden hast, dass Gott dich wirklich liebt. Vielleicht möchtest du heute auf diese Liebe reagieren, dann lade ich dich ein, das zu tun und Gott zu sagen, dass du, ja, dass du ihn zu deiner Nummer 1 machen möchtest. Vielleicht merkst du, dass da Dinge zwischen dir und Gott stehen, dann lade ich dich ein, ihn zu bitten, das wegzunehmen. Ich frage mal, vielleicht schließen wir alle mal unsere Augen, beten, und ich würde gerne fragen, ist es dein Thema? Möchtest du Jesus zur Nummer 1 deines Lebens machen? Und ich frage jetzt nicht die Christen, die sowieso sagen, ja, na klar, will ich, mache ich wieder neu, habe ich gestern gemacht, mache ich heute wieder. Das ist wichtig, die Entscheidung ist gut, jeden Tag neu und nicht nur einmal. Aber ich frage jetzt mal nach denen, die das noch nie gemacht haben oder vor vielen, vielen Jahren und dann ganz anders gelebt haben. Ist da jemand, der heute an diesem Morgen sagt, ich möchte Jesus zur Nummer 1 meines Lebens machen? Dann melde dich doch kurz. Ich würde gerne für dich beten. Dankeschön. Jesus, du siehst die Person, die sich gemeldet hat. Danke für diesen Mut. Und danke für diese Entscheidung, dich zur Nummer 1 ihres Lebens zu machen. Und ich bitte dich, dass du dieser Person jetzt begegnest, dass du sie deine Nähe ganz neu spüren lässt und dass sie erleben darf, dass sich heute an diesem Tag etwas verändert. Dass sich etwas verändert dadurch, dass du die Nummer 1 ihres Lebens wirst. Herr, und für uns andere, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, mit dir unterwegs sind, Herr, da bitte ich dich, dass du uns hilfst, das immer wieder neu zu prüfen, ob es wirklich so ist, dass du unsere Nummer 1 bist. Und da, wo eine Kurskorrektur nötig ist, wo eine neue Prioritätensetzung nötig ist, dass du uns hilfst dabei, die richtige Priorität zu setzen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.